Im neuen Jahr setzte kompromisslos ein Dickensscher Winter ein. Schnee fiel, der Wind blies aus östlichen Richtungen, Leitungen froren zu. Die Wasserhauptleitung, in einem ausgebombten, lange aufgegebenen Haus nebenan gelegen, war ohne Isolation und unkontrolliert geblieben. Die öffentliche Elektrizitätsversorgung brach zusammen. Ein Bad wurde zu einem in das Reich der Fabel gehörenden Luxus der Vergangenheit. Auf den Bürgersteigen aufgeschichtete Klumpen und Hohlräume gefrorenen Schnees bildeten als rußige Haufen fast unpassierbare Hindernisse in den Rinnsteinen jeder Kreuzung, in dem Netzwerk arktischer Pfade. Bagshaw saß in seinen Mantel gehüllt da, den hochgeschlagenen Kragen um einen dicken Wollschal, aus dem eine kleine rote Nase über einem vereisten Schnurrbart zu sehen war. Adas sich vorwölbende Kleidungsschichten travestierten Schwangerschaft. Nur Trapnell in seinem Tropenanzug und gefärbten Mantel schien sich der Kälte nicht bewusst zu sein. Er beklagte sich über andere Dinge, den Mangel an Ideen, emotionale Enttäuschungen, finanzielle Nöte. Das Klima hatte keinen Einfluss auf ihn. Es gab keine Anzeichen einer Wetteränderung. Das ermunterte mich, zu Hause zu bleiben. Ich arbeitete an Burton. Insgesamt gesehen war Bagshaws gewundene, frotzelnde Strategie, die ihm über so manches Gerangel mit Arbeitgebern und Ehefrauen, von denen er die neueste rigoros im Hintergrund hielt, hinweggeholfen hatte, darauf angelegt, fest umrissene Meinungen, angenommen Bagshaw besaß noch etwas in dieser Art, im Verborgenen zu halten, so dass er im Falle eines plötzlichen Showdowns, ohne sich etwas zu vergeben, die Seite unterstützen konnte, die für ihn am günstigsten war. Dennoch erlaubte er es sich, gewisse Einschätzungen zu äußern, die die heftigen internen Polemiken berührten, die bei Quiggin and Cracks und als Folge der engen Verbindung auch bei der Spaltung unter der Oberfläche wüteten. Solche hauseigenen Konflikte, die in allen Unternehmungen nur allzu üblich sind, nahmen in diesem Umkreis besonders feindselige Formen an, Bagshaw zufolge wegen der betreffenden politischen Implikationen. Es gibt täglich Streitereien darüber, welche Bücher angenommen werden sollen. J.G. ist nicht besonders erpicht auf eindeutige Propaganda, besonders in Übersetzungen. Der gegenwärtige Ärger geht über einen Roman mit dem Titel »Die Kolben unserer Lokomotiven singen die Lieder unserer Arbeiter«. J.G. glaubt, der Titel sei zu lang und dass ich das Buch sowieso nicht verkaufen werde. Zweifellos wird die Partei dafür sorgen, dass kein ernsthaftes Defizit entsteht. Aber J.G. befürchtet, dass diese Art von Buch Sand in das Getriebe, in die Kolben in diesem Fall, der nicht politischen Seite der Liste wirft. Er ist auch in gewisser anderer Hinsicht nervös. Er hat nichts gegen Texte unauffälliger Brüderlichkeit, die die Botschaft auf eine ruhige Weise vermitteln. So etwas mag er eher. Was er nicht wünscht, ist, dass die Firma in den Ruf gerät, für die Parteilinie hausieren zu gehen. Craggs vertritt andere Ansichten. Howard ist ein alter, jahrelanger Mitstreiter. Er nimmt kaum wahr, dass Bücher Propaganda sind. Ihm gibt das alles hier ein nostalgisches Gefühl, wieder jung zu sein, wieder die Vox Populi Press zu leiten und mit den Frauen aus dem 1917-Club zu schlafen. Dennoch, er würde sich wahrscheinlich nicht so oft mit J.G. streiten, wenn er nicht dauernd von Gypsy angetrieben würde. Und Whitmerpool? Das Einzige, was ich von dem sicher weiß, ist, dass er mich als Chefredakteur loswerden will. Wie ich schon mal sagte, manchmal verhält er sich wie ein Kryptokommunist. Aber ich vermute, er will zunächst mal sehen, wie der Hase so läuft. Und natürlich will er es sich nicht mit den Bossen der Labour-Partei im Parlament verderben. Anfangs warst du dir nicht sicher. Er hat wiederholt rein kommunistische Argumente über den Bürgerkrieg in Griechenland geäußert. Vielleicht glaubt er sie ja auch einfach. Ich bin mir nie ganz sicher, ob nicht Gypsy ihn irgendwie in der Hand hat. Es gab früher mal so eine Geschichte über die beiden. Das war lange bevor ich die Bühne betrat, was Gypsy angeht. Wie steht Rosie Manish zu all dem? Sie ist nur an Autoren und der Kunst interessiert. Solche Dinge. Sie macht keinen Ärger. Sie vertritt die milden, progressiven Ansichten jener Leute, die sich nicht im geringsten um die Parteilinie kümmern. Nebenbei bemerkt, sie hat einen ziemlichen Gefallen an dem jungen Odo Stevens gefunden. Trappy wird langsam zum Sorgenkind. Er bekommt laufend Geld von uns. Er schreibt einen Artikel oder eine Kurzgeschichte, wird sofort bezahlt, und er selbst oder eine seiner Kreaturen steht am folgenden Nachmittag wieder auf der Schwelle und will noch mehr. Ich werde schon mit ihm fertig, aber ich bin mir nicht sicher, ob es denen auf der anderen Seite des Hofs auch so gut gelingt.